Wir sind in der Weihnachtszeit. Ne? Heute ist erster Advent. Erster Advent. Kam schneller, als man gedacht hat, wieder mal. Gell? Wir sind in der Weihnachtszeit und ich denke, dass die Überlieferung der Weihnachtsgeschichte einen entscheidenden Kern hat, der eventuell auch Einfluss nimmt auf die Entscheidung, die wir treffen in Bezug auf die eben genannte Frage. Wir können diese Frage jedoch auch erweitern. Über diesen Gemeindeort hinaus fragen, was verbindest du eigentlich mit dem Geschenk des Glaubens? Also, und ich denke da eigentlich so an so allgemeine Jungscher-Antworten, sondern wenn du so mal ganz tief in dich hineinhörst, so ganz tief, du deine Augen mal schließt und so in dich hinein fühlst und in dich hinein hörst. Und deine Seele fragt, dein kindliches Ich, was ertönt dann aus diesem tiefen, kindlichen Ich heraus? Ich möchte mich heute Morgen auf einen Kern der Weihnachtsgeschichte konzentrieren. Und gemeinsam mit euch den Text aus Jesaja 9 lesen. Jesaja 9, 1 bis 6. Doch es bleibt nicht finster, wo jetzt bedrückende Dunkelheit herrscht. Gott hat das Land der Stämme Sebulon und Naphtali in früherer Zeit verächtlich behandelt. Dann aber hat er diese Gegend ehrenvoll behandelt. Das Land am Mittelmeer, das Ostjordanland und das südliche Galiläa. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Gott, du lässt sie laut jubeln, du schenkst ihnen große Freude. Sie freuen sich vor dir, wie man sich bei der Ernte freut. Sie jubeln wie beim Verteilen der Beute. Zerbrochen hast du das drückende Joch, die Stange auf ihrer Schulter und den Schlagstock der Peiniger. Wie damals, als die Midianiter besiegt wurden, verbrannt wird jeder Stiefel, mit dem die Soldaten dröhnend marschierten. Ins Feuer geworfen wird jeder Mantel, der im Krieg mit Blut getränkt wurde, denn uns wurde ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen und ja, er trägt den Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedenfürst. Der erste Punkt für heute ist: Uns fehlt die Luft zum Atmen. Der Text aus Jesaja 9 greift eine dunkle Zeit in der Geschichte Israels auf. Es ist wie in den Tagen Midians, als das Volk Dinge tat, die dem Herrn missfielen und äußere Mächte Israel wirtschaftlich schadeten, klein hielten, belagerten und entheiligten. Sie liefen im Dunkeln, aber eben nicht im Sinne dieser Ahnungslosigkeit, wie wir das manchmal so in Verbindung bringen. Wir tapsen im Dunkeln und sind irgendwie so ein bisschen ahnungslos. Nein, darum geht es nicht, sondern sie waren gebeutelt in der Tiefe der Enteignung, der Fremdbestimmung und der Schwäche. Die Luft wurde dünn. Man fühlte sich in der Gegend am See Genezareth jenseits des Jordans fallen gelassen und vergessen. So lesen wir das auch von Gideon in Richter 6. Damit können sich die Adressaten von Jesaja nur zu gut identifizieren. Das verachtete Galiläa, deren Bewohner später vom restlichen Volk einen herablassenden Stempel aufgedrückt bekommen haben. So lesen wir es dann auch im Johannesevangelium von Nathanael, der über Jesus zu Philippus sagt: Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Jesaja spricht hier zum Volk Israel, als es sich auch in einer sehr, sehr dunklen Zeit befand. Jesajas Beauftragung geschah zur Zeit des assyrischen Königs Tiglath-Pileser III. Ahas, der König von Juda, unterwarf sich diesem assyrischen König und ernannte sich den Sohn und Knecht dieses Königs. Obwohl Ahas doch eigentlich Sohn und Knecht dieses lebendigen Gottes war. Und wie in den Tagen aus Richter 6 schwand die jüdische Luft zum Atmen. Die davidische Dynastie sollte entmachtet werden. Fremdbestimmt, schwach, identitätsberaubt fühlte man sich. Zunehmend von Gott verlassen. Aber Jesaja kündigte es schon in Kapitel 7 an und er sagte in Kapitel 7, Vers 7, der Herr spricht, der Plan kommt nicht zustande. Es bleibt nicht einmal wie bisher. Aber kennst du das eigentlich? Kennst du das eigentlich? Kennst du das eigentlich, wenn die Luft dünn wird? Hast du das schon mal erfahren, dass die Luft dünn wird? So ganz faktisch können wir das ja erkennen und erleben, wenn wir einen Berg hinaufsteigen. Da ist es euch schon mal passiert, wenn ihr so wirklich einen größeren Berg erklimmt habt, bei 3000 Meter oder so, dass man merkt, man muss ein bisschen mehr pusten. Ja. Aber eigentlich ab so 5000 Meter über Null schrumpft der Sauerstoffgehalt auf die Hälfte zusammen. Können wir merken, wie die Luft dünner wird. Ja. Und wenn jemand Karriere macht, warnt man denjenigen auch gerne mal, dass da oben die Luft dünner wird. Es wird anstrengender. Es wird anstrengender, den Ansprüchen und dem Druck zu genügen. Da wird die Luft dünner. Aber wir kennen dieses Bild auch, wenn wir unseren inneren Zustand beschreiben wollen. Besonders bei psychischen Erkrankungen wird die Luft oft dünner. Sie wird dünner, weil unser geistiger und unser physischer Radius massiv reduziert wird. Es ist, als ob so eine Art Kuppel über den Menschen gestülpt wird. Die Luft wird aber auch bei Einsamkeit dünner. Wichtige Dinge, die wir zum Leben, zum Atmen brauchen, soziale Integration, Beziehungen, Gemeinschaft. Ist man sozial isoliert, fehlt dem Menschen etwas Entscheidendes. Deswegen sprechen wir gesellschaftlich auch so oft von Teilhabe, von Inklusion, Integration. Alle verschiedenen Wörter, die versuchen, etwas entgegenzuwirken, was verloren geht. Die soziale Interaktion, die Gemeinschaft. Weil dort, wo es nicht geschieht, wo Menschen sich einsam fühlen, ausgegrenzt, nicht in das soziale Gefüge integriert, da fühlt es sich so an, als ob die Luft dünner wird. Wir kennen diese bildliche Verwendung der dünnen Luft in unserem Leben. Und die Bibel kennt es auch. Und alle Zustände, sie haben eins gemeinsam. Den seelischen Wunsch der Freiheit, der frischen Luft, der Weite, der Zugehörigkeit, der Geborgenheit, der Sicherheit. Aber oftmals fehlt die Hoffnung und der Glaube, dass der Druck und die Enge und die Dunkelheit ein Ende finden können. Und es bleibt dabei, uns fehlt die Luft zum Atmen. Der zweite Punkt, da hatte ich mit der Bibelstelle, genau, der zweite Punkt, Schauplatz der Gnade. Und in einer Situation, in der der Druck besonders hoch und die Enge massiv spürbar und die Dunkelheit real und erfahrbar war, spricht Jesaja die Worte in Vers 1. Doch es bleibt nicht finster, wo jetzt bedrückende Dunkelheit herrscht. Doch es bleibt nicht finster, wo jetzt bedrückende Dunkelheit herrscht. Und weiter in Vers 2, also jeder, der jetzt mitliest, wird vielleicht merken, dass es unterschiedliche Verszählungen gibt. Ja, aber hier bei meiner Bibel, Jesaja 9, Vers 2, da heißt es dann weiter, das Volk, das in der Finsternis lebt, es sieht ein großes Licht. Es scheint hell über denen, die im düsteren Land wohnen. Es scheint hell über denen, denen die Luft dünn wird. Und auch wenn Jesaja in den Kapiteln zuvor mit seinen Adressaten hart ins Gericht geht, schenkt Gott hier schöpferische Worte. Jakob Kröper schreibt, Untergang des Heute bedeutet für Gott noch lange nicht auch Untergang des Morgen. Gott lässt es hell werden. Er sorgt für Licht und Frieden. Er sorgt für Versöhnung und Heil. Er sorgt für Wiederherstellung und gesunde Beziehungen. Dort, wo man es am allerwenigsten erwartet. Und auch dann, wenn wir es am allerwenigsten glauben können. Dort in Galiläa, in Bethlehem, ereignen sich die Worte des Jesaja. Denn uns wurde ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt worden. Ihm wurde die Herrschaft übertragen und er trägt den Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und der Friedefürst. Und in Johannes 1 lesen wir von Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, der sich so sehr über seinen Sohn freut und damit verbundene Verheißung. Er jubelt und du Kind, Johannes, ne? Mein Kind. Und du Kind wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und den Weg für ihn bereiten. Du schenkst deinem Volk die Erkenntnis, dass dein Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zur Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes und in der dünnen Luft leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Dort in Bethlehem, dort, wo man es nicht erwarten würde, in einer Zeit der römischen Besatzung und der Erwartung nach frischer Luft, lässt Gott in diesem verachteten Landstrich einen Schauplatz seiner Gnade entstehen, indem er als Mensch auf die Welt kommt. Als Mensch auf diese Welt. Das Licht aus der Höhe. Der Weg des umfassenden Friedens, des Schalloms, der Versöhnung, der Hoffnung und des Lebens. Die Weihnachtsgeschichte, das ist nicht einfach so eine nette, romantische Geschichte in einer kalten Jahreszeit, die wir unseren Kindern und Enkelkindern und Enkelkindern, Urenkelkindern und sonst irgendwas erzählen. Sondern es ist eine demonstrierende Wirklichkeit dessen, was nach Paul Tillichs Worten uns wirklich angeht. Gott demonstriert hier sein Wesen, sein Herz und wie Gottes Reich in unser Leben hineinkommt. Entgegen aller Erwartungen kommt er in die Welt eines jeden und zeigt hier auf sehr schlichte Art und Weise, dass Gott da ist. Dass er da ist. Dass er Hoffnung gibt und den Menschen eine neue Perspektive ermöglicht und somit wieder die Möglichkeit zum Atmen. Denn das war damals nicht so gegeben, dieses Joch, wie man Gott gefällt, wie man richtig lebt, wie man vor Gott bestehen kann. Dieses Joch war schwer. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, auch oder im Fitnessstudio oder wenn euch das vorstellen könnt, wenn da so eine riesen Last auf der Schulter ist und und sie wird immer schwerer und man beugt sich, dann wird der Brustkorb eng. Und das ist alles andere als das Gefühl, wenn wir uns weit machen, wenn wir uns aufrichten und den Brustkorb öffnen und atmen können. Und deswegen ist die Weihnachtsgeschichte mehr als eine romantische, nette Kindergeschichte. Sie ist die Befreiung von einem Joch und es ist die Antwort auf die Frage, wie sich frische Luft anfühlt. Wir sind nicht verloren. Gott hat uns nicht vergessen. Er hat uns nicht verworfen. Nein, er kommt in unser Leben hinein. Er bringt uns Frieden. Er bringt uns den Shalom. Frieden für unser Leben hier und jetzt, aber auch den Frieden, den wir mit Gott so nötig haben. Und das allein aus Gnade. Und wenn du es nicht glauben kannst, dass dies auch für dich gilt, dann möchte ich dir hier und jetzt sagen, dein Leben von jedem Einzelnen, der hier sitzt, dein Leben ist ein Schauplatz seiner Gnade. Und wenn du das für dich annehmen kannst, wenn du das für dich verstehen kannst, dann bist du angekommen. Dann bist du angekommen. Advent heißt Ankunft. Gott kommt in diese Welt. Aber es ist auch die Einladung, bei Gott anzukommen. Angekommen, um durchzuatmen. Wenn du in deinem Leben das kennst, dass die Luft dünner wird, dann lass dir sagen, bei diesem Gott in der Krippe, da darfst du sein. Dürfen wir sein, wie wir sind. Wir können ankommen. Unsere Seele kann dort im Stall, in seiner Gegenwart, Heimat finden. Es wird manchmal diskutiert, ob wir jedes Jahr aufs Neue traditionell, rituell Weihnachten immer so feiern müssen und ob der Inhalt da nicht irgendwie verloren geht. Aber ich glaube, wir brauchen einfach nur unseren Blick mal wieder darauf zu wenden, was Weihnachten eigentlich beinhaltet. Und dann glaube ich, ist auch dieser Rhythmus in diesem Jahr ein ganz, ganz wertvoller und wichtiger. Wir können ankommen. Und das ist für mich die allerwichtigste Botschaft, die wir hören können. Dass es einen Platz gibt, wo wir ankommen können, durchatmen, darin Heimat finden können. Ankommen. Ich habe es selbst erlebt, dass diese Worte von Asaph, von diesem Autor des Psalm 73, dass die wahr sind. Dass die wirklich wahr sind. Nämlich, wenn er schreibt, dir nahe zu sein, tut mir gut. Andere Übersetzungen sagen, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Dir nahe zu sein, bei dir angekommen zu sein, das steckt eigentlich dahinter. Bei dir angekommen zu sein, das tut mir gut. Deine Nähe tut mir gut. Und David bringt es so zum Ausdruck in Psalm 131. Er sagt, fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Weihnachten ist nicht bloß eine kleine, nette, romantische Kindergeschichte, sondern sie ist zutiefst existenzialistisch und spricht den Menschen daher im Hier und Jetzt an. Da, wo du sitzt, da, wo du weinst, da, wo du dich freust, da, wo du trauerst. Heute Morgen, zu allen Zeiten deines Lebens. Sie spricht in dein Leben. So wie Christus im Arm seiner Mutter, so darf sich unsere Seele geborgen wissen in der Gegenwart Gottes, der sich aufgemacht hat zu den Menschen. Sie ist das Angebot, bei ihm anzukommen und Ruhe und Frieden zu finden. Ruhe für die Seele, welche in bewegten Zeiten hin und her gerissen ist. Ich weiß nicht, wie es dir gerade darin so geht, wie deine Seele gerade in diesen Zeiten so unterwegs ist. Aber sie wird in meinem Leben oft hin und her gerissen, die unter dem Leistungsdruck der Gesellschaft aus allen Löchern pfeift. Eine erschöpfte Seele auf der Suche nach Authentizität. Einem Ort, wo wir einfach sein dürfen. Ein Ort, wo wir Frieden erfahren, unser Leben so anzunehmen, wie es ist, und Gott zu vertrauen, dass unser Leben eine Perspektive hat. Aber auch auf der Suche nach einem Ort, wo wir durch Gottes Barmherzigkeit, Vergebung und Wert zugesprochen bekommen. Wo wir als Kinder Gottes Liebe erfahren, auch wenn wir so viele Dinge im Leben nicht schaffen. Wisst ihr, wenn ich mir von anderen zum Beispiel anhören muss, was ich falsch gemacht habe, wo ich besser werden und mehr leisten sollte, wenn man mir vor Augen führt, wer und wie ich eigentlich sein sollte, anstatt zugesprochen zu bekommen, wer ich bereits bin. Oder wenn meine Erschöpfung und meine Müdigkeit, meine Sorgen, meine negativen Gedanken, meine Depression mich immer noch tiefer zum Boden reißen, da setzt sich Gott mit uns auf den Boden, ja, und sagt, hey, es ist okay. Es ist okay, ich hab dich lieb. Wenn wir Sehnsucht danach haben, besucht zu werden, wenn die Einsamkeit uns plagt, wenn fiese Gedanken uns eine Bedeutungslosigkeit versuchen unterzujubeln, dann kommt Gottes Wort hinein und spricht, ich habe dich lieb. Du bist wichtig. Du bist ein Teil meines Plans. Du bist nicht bedeutungslos. Und wenn du Fehler gemacht, Menschen verletzt und Schuld auf dich geladen hast, auch dann legt unser himmlischer Vater seinen Arm auf unsere Schulter und er spricht uns Vergebung zu und schenkt uns immer wieder einen Neuanfang. Er gibt uns Mut und Kraft, auf die anderen zuzugehen und um Vergebung zu bitten. Er hilft uns, mit Konsequenzen zu leben die Hoffnung aufrecht zu erhalten, dass Gottes heilende Hand unsere Beziehungen wieder verbindet und erneuern kann. Wisst ihr? All das ist Weihnachten. Das ist Advent. Gott, komm. Komm du zu ihm. Dein Leben ist der Schauplatz seiner Gnade und bei Gott können wir durchatmen. Weihnachten ist die Einladung Gottes an uns, zur Krippe, zu Jesus zu kommen. Er ist ein wunderbarer Ratgeber in schweren Zeiten. Er ist der ewige und treue Vater, ein heldenhaftes Vorbild und der Friedensstifter zwischen Mensch und Gott. Durch Jesus haben wir Frieden mit diesem Gott. Wir können mit ihm reden. Wir haben eine Beziehung zu diesem Gott. Zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Dieser Gott ist erreichbar. Freue dich, Welt. Freue dich, Welt, denn dein König, er ist da. Freue dich, Mensch. Er ist bei dir. So. Was würde nun über dem Eingang unserer Gemeinde stehen? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht. Mit welchem Gefühl kommst du an die Krippe? Mit welcher Sehnsucht näherst du dich diesem Gott? Ich bin davon überzeugt, dass Gott dir in deiner Sehnsucht, deinem Suchen ganz individuell begegnet und dir antwortet. All die Hirten und die Weisen aus dem Morgenland, als sie zum Stall kamen, das sind sicher ganz unterschiedliche Worte in ihrem Inneren über diesen Stall geschrieben worden. Ein Ort der Freiheit, der Erleichterung, der Anbetung, ein Ort der Freude, ein Ort der Ruhe. Ort der Ehrfurcht oder was weiß ich, keine Ahnung. Und das ist das Besondere daran, dass Gott dir durch diese Geschichte individuell begegnet und sagt, ich sehe dich. Ich sehe deine dünne Luft. Ich sehe deine Seele. Ich sehe deine Sehnsucht. Und ich nehme dich ernst. Mir ist das nicht egal, was du denkst, was du fühlst. Ich sehe dich. Und genauso individuell und unterschiedlich ploppen jeden Sonntagmorgen, wenn man in diese Gemeinde hineinkommt, unterschiedliche Worte da oben auf. Manche freuen sich, manche haben Ehrfurcht, manche freuen sich auf die Freunde, und bei manchen steht oben drüber auch kein Bock. Freut mich. Trotzdem gehe ich hin. Das gehört auch dazu, ehrlich zu sein, oder? Und das dürfen wir bei Jesus. Meine Seele fühlte sich lange Zeit eingesperrt. Ihr Wirkungsradius erstreckte sich nicht weit über meinen Körper hinaus. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Meine Seele suchte das Weite, die Anhöhe, die Aussicht. Und das tiefe Bedürfnis, den Brustkorb zu weiten, sich zu strecken und weiter zu atmen. Gottes Gegenwart ist für mich ein weiter Raum. Imaginär, meinem Kopf steht das für mich über unserer Tür. Aber es ist nicht auf diesen Ort hier beschränkt, das ist ganz wichtig, möchte ich nur mal so gesagt haben. Ja? Es ist nicht auf diesen Ort hier beschränkt. Gott geht mit uns durch unser Leben. Er ist nicht an einem Ort gebunden. Er wohnt in unseren Herzen. Wir leben diese göttliche Beziehung überall, wo wir sind. Und ich bin froh über diese Gewissheit, diesen weiten Raum eben mit Gott zu haben. Nicht hier, aber in Gott. Dieser weite Raum in Gott auch hier in der Gemeinde, in meinem Zuhause, in meinem Garten, beim Sport, bei Familientreffen, bei Festen, bei Krankheit, bei Leid und Tod. Komm auch du zur Krippe. Lass dich darauf ein jetzt in der Adventszeit. Komm zur Krippe. Komm zu Jesus. In die Gegenwart Gottes. Komm mit deiner Sehnsucht, deinem Suchen, deinem Schmerz, deinen Verletzungen. Komm mit deiner Wut, deiner Freude, deinem Enthusiasmus. Denn freue dich, Mensch. Komm, wie du bist, zu Jesus. Und lass uns zusammen atmen in dieser Adventszeit. Such das Gespräch mit anderen nach dem Gottesdienst. Wenn deine Seele dich bedrückt, wenn irgendwas ist, komm und wir reden drüber, wir beten miteinander. Dazu lädt uns Jesus ein. Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sind. Wir danken dir, dass du uns entgegengekommen bist. In diese Welt. Etwas, was du niemals hättest tun müssen. Aber dein Wort sagt, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du es getan hast. Und da ich Teil dieser Welt bin, gilt dieser Zuspruch auch mir. So sehr habe ich den Benjamin geliebt, dass ich es getan habe. So sehr habe ich Elvira, Jürgen, Gottfried, Nathalie, Karin, Holm, jeder Einzelne, der hier sitzt, füge deinen Namen hinein, so sehr habe ich dich geliebt, dass ich auf diese Erde kam. Danke, Herr Jesus, für diese Adventszeit, und wir bitten dich, dass du uns mitnimmst, dass du uns mitnimmst in dieses Geheimnis, in diese Schönheit der Weihnachtszeit, in dein Wort, das zu uns sagt, dein Leben ist ein Schauplatz meiner Gnade. Amen. Ich habe euch jetzt noch ein Lied mitgebracht. Wir waren gestern beim Konzert der Offroads in Stuttgart. Man sieht es meinen Augen an. Ich bin um 3 nach Hause gekommen. Und ich hatte schon überlegt, ob ich predige, vielleicht auch so in diesem Hip-Hop-Stil anfangen. Ja, auch ne, aber also Icebreaker gewesen. Aber wir hören jetzt ein Lied von denen und dann könnt ihr das nochmal so vertiefen für euch. Das nochmal so verinnerlichen und auf Gottes Geist und seiner Liebe hören.
Doch brauchen wir noch 10 Sekunden dann. Ja, Mann. Warte mal. So. Wir müssen es kurz noch einbauen.
Gleich geht's los. Kenne ich euren Musikgeschmack? Friede, hörst du Hip-Hop? Na? Verstehst mich nicht? Du verstehst nicht alles? Ich weiß nicht, ob du Hip-Hop magst. Die Musikrichtung. Ich glaube auch.
Da ist es.
Mario mag das bestimmt. Genau. Okay.